Breitband-Topic.
Wir haben sie vergangene Woche hier bei Breitband getestet und inzwischen tun es hunderttausende Nutzer. Die App Meerkat, zu Deutsch Erdmännchen. Erst Mitte des Monats ist sie erschienen und schon voll eingeschlagen. Mit Meerkat kann man per Knopfdruck Bilder live in die Welt streamen und zwar von allem, was einem so vor die Smartphone-Kamera kommt.
Und das geht auch mit der brandneuen Konkurrenz Periscope. Wir machen das auch gerade hier in der Sendung, live aus dem Studio, können Sie auf Twitter auch verfolgen. Mehr live geht quasi nicht. Der Begriff Echtzeit enthält eine neue Bedeutung. Smartphones werden zu kleinen Fenstern in andere ungefilterte Welten, man selber zum dauernden und unmittelbaren Bewegtbildsender. Aber was bedeutet das für unser Gefühl von Raum und Zeit? Nehmen wir uns jetzt irgendwie anders wahr und warum ist eigentlich dieses Live-Sein direkt so faszinierend? Das besprechen wir gleich hier in Breitband. Vorher aber hören wir Christine Watti mit einem kleinen Selbstversuch.
Die App ist auf meinem Smartphone installiert und ich müsste nur noch Stream klicken. Das Maskottchen von Meerkat, ein entzückendes Erdmännchen auf gelbem Hintergrund, grinst freundlich und ich traue mich trotzdem nicht. Ein klassischer Digital Immigrant Fail will sagen, ich denke zu lange nach. Denn ich überlege zunächst, welches Motiv denn mein erster Meerkat-Livestream zeigen soll. Ich möchte dabei ausschließen, dass mich jemand sieht oder meine Wohnung oder meinen Schreibtisch oder irgendetwas, das zu sehr Privates von mir verraten könnte. Selbst nach Jahren auf Facebook und Twitter ist mir das auf einen Klick direkt Bewegtbild irgendwie unheimlich. Noch. Ich beginne daher lieber im Passivmodus und öffne die Seite Meerkat Roulette auf dem Computer, dem mit der zugeklebten Kamera. Und bin sofort gefangen von der Welt, die sich hier öffnet. Mir werden Livestreams von Meerkat-Nutzern auf der ganzen Welt angezeigt. Über den Next-Button kann ich mich von Stream zu Stream klicken. Das Bewegtbild, in diesen Momenten live gefilmt per Smartphone, zeigt mir den Ort des anderen Meerkat-Nutzers. Ich sehe jede Menge Wackelvideos und langweilige Einstellungen auf Computerbildschirme oder Fußböden, aber auch den Strand von Cancun. Ich gucke außerdem in das Studio eines durchgedrehten DJs in Stockholm, schaue Fernsehen mit jemandem in Tel Aviv und erlebe ein Einparkmanöver eines Schiffes in Honolulu, live kommentiert für mich. Ich bin hingerissen von meinem Welt-TV-Programm und erlebe bei jedem Klick auf den Next-Button den kleinen angenehmen Thrill von jemandem, der durch ein Schlüsselloch späht. Das Echtzeit-Web, seit Jahren gefeiert und von Twitter quasi miterfunden, findet in Meerkat und Co. seinen in bewegtes Live-Bild gegossenen Höhepunkt. So schreibt das Online-Magazin T3N, treffend zur Faszination der Unmittelbarkeit per App. 200.000 Nutzer in den ersten Wochen haben Twitter nicht untätig gelassen, auf dessen Plattform Meerkat aufsetzt. Vor 2 Wochen kappte Twitter die Meerkat-Schnittstelle zu wichtigen Nutzerdaten. Seither hat die App keinen Zugriff mehr auf die Follower der Nutzer. Am vergangenen Donnerstag erschien dann der Meerkat-Konkurrent Periscope im Apple App Store. 100 Millionen Dollar soll Twitter für das Konkurrenzprodukt bezahlt haben, wohl wissend, dass das Thema Livestreaming auf einen Klick die Nutzer weiter beschäftigen wird. Und ich bin dann inzwischen auch soweit. Nach langer Überlegung steht das Storyboard für meinen ersten Livestream. Er heißt Test View. Und ich halte dafür mein Smartphone ans Fenster, Blick in einen 0815 Berliner Hinterhof. Sehr mutig. Und siehe da, ich bekomme in 0, nichts Zuschauer. Über Meerkat gucken immerhin 5 Leute zu, beim filmischen Nichts. Und über die schickere App Periscope, dem jetzt schon besseren Meerkat, dass die Streams auch kurzzeitig speichert, da fliegen mir sogar Like-Herzchen zu. Nur was genau macht nun diese Faszination des Livestreamings aus und wie verändert es unsere Wahrnehmung?
Ja, und um diese Frage zu beantworten, ist uns jetzt der Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker, arbeitet an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, zugeschaltet. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Linz.
Wir haben gerade gehört, was Meerkat und Periscope sind. Haben Sie es auch schon mal getestet? Und wenn ja, wie finden Sie diese neue Social-Media-Anwendung?
Also aktiv hab ich mich noch nicht getraut. Passiv, ja. Ich habe gefühlt minutenlang auf einen sich drehenden Plattenteller in einem Elektronikstudio geschaut und fand es spannend, nicht zu wissen, ob noch etwas passiert oder nicht passiert, bis ich feststellte, es wird nichts passieren und mich dann wieder ausgeklinkt habe.
Jetzt ist ja die Entwicklung solcher sozialen Medien, die beginnt ja immer irgendwie als für uns neuer Einblick, tieferer Einblick in die Privatsphären anderer Menschen. Das ist ja auch hier wieder ganz gut zu sehen, dass man so das Gefühl hat, es geht jetzt noch privater, Blog, Twitter, YouTube, das passt alles dazu, jetzt eben dieses Livestreaming. Warum gibt es diese Sehnsucht nach dem Einblick ins Authentische?
Ich bin da gar nicht so sicher, ob das die Blickrichtung ist, die die Leute am meisten fasziniert. Für mein Gefühl ist es viel faszinierender bei all diesen Medien, die Leistungsfähigkeit der elektronischen Medien und der weltweiten Vernetzung selber auszuprobieren. Also man schaut gleichsam auf die Oberfläche seiner Displays, auf die Oberfläche seines Computers und wundert sich darüber, was dort alles flimmern kann. Es ist relativ egal, worin der Inhalt besteht. Die Inhalte können gar nicht trivial genug sein, um diese eigentliche Faszination für die Technik auf den Punkt zu treiben.
Also Sie meinen, es ist eher so die Faszination des Neuen, des Technischen und nicht die Faszination, bei jemand anderem live dabei zu sein?
Ja, es ist ein bisschen Voyeurismus, kommt sicherlich dazu. Irgendein Inhalt braucht man ja. Marshall McLuhan sagte seinerzeit schon, das Medium ist die Botschaft. Und es geht aber nicht ganz ohne eine inhaltliche Botschaft. Aber ich denke, viel spannender ist die Frage, wie kann die Technik mit zeitlichen Horizonten umgehen? Welches Moment von live, welches Moment von gestern, welches Moment von übermorgen und morgen wird eigentlich zugeschnitten in solchen Live-Apps? Und ganz interessant ist die Frage, was braucht man eigentlich an Vorwissen, um sich in solche Apps einzuklinken und zuzuschauen bei der Art und Weise, wie andere Leute ihre Lebensdarstellungen sozusagen präsentieren. Ja, also es gibt eine ganz neue Form von, wie soll ich das nennen, Zerstückelung kleinster Lebensfragmente, die vom Fragmentarischen her leben und nicht vom Zusammenhang her.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es geht immer darum, wie einfach das ist. Und es ist ja immer, also bei den Apps, die so einen Hype verursachen, ist es immer sehr, sehr einfach. So auch jetzt bei Mercard und Periscope. Man stellt aber auch mal wieder fest, es beginnt dann eine Inszenierung, eine Professionalisierung. Und dann geht es mit dem nächsten Medium, das wieder viel einfacher ist und wo man erstmal einfach nur so reinbläst von vorne los. Woher kommt dieser Kreislauf? Warum bleibt man nicht einfach bei allem?
Ja, das war ja schon bei Facebook seinerzeit so, dass man zunächst einmal ganz einfach mitmischt und denkt, oh, wie schön, dass ich hier meine Seiten präsentieren kann und meine Freunde anklicken kann. Und dann merkt man erst im zweiten, dritten Schritt, wie unglaublich folgenreich das ist, dass man nämlich etwas von sich preisgibt, was man so vielleicht gar nicht preisgeben wollte. Und in dem Moment setzt diese Stilisierung ein. In dem Moment merkt man regelrecht, wie Leute anfangen, Entscheidungen zu treffen. Wem folge ich? Wen like ich? Wen lehne ich ab, wenn ich ablehnen kann? Wie stelle ich mich da? Welche Vorlieben und welche Leidenschaften bringe ich ins Netz? Und diese Reflexion auf die Frage, was wird wohl von mir für wen hier sichtbar werden? Das ist für den Soziologen eigentlich der faszinierendste Aspekt an all dem, weil das nämlich zeigt, dass wir als Menschen gleichsam ja von Natur aus so etwas wie Vernetzungswesen sind, die sehr genau merken, in welchen Netzwerken sie sich bewegen und welche Effekte sie dort erzielen wollen, nicht erzielen wollen und dann auch zu steuern versuchen können.
Aber wie verändern denn diese elektronischen Medien jetzt unser Selbst oder unsere Selbstwahrnehmung? Unterteilen wir uns dann so ein bisschen, da sind wir echt, da sind wir nicht echt und inszeniert? Oder was macht das mit unserem Selbst?
Also offen gestanden sage ich immer, dass diese elektronischen Medien von Facebook bis Twitter und bis zu Mercat so etwas wie ein zweijähriges Soziologiestudium ersparen und die entsprechende Literatur, die man dazu lesen muss, weil man nämlich merkt, dass man vorher schon, also offline, in einem viel höheren Maße von den Blicken der anderen und von dem Wunsch, sich auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen, von einem Distinktionsbewusstsein abhängig war, als man das bisher zur Kenntnis genommen hat. Da das sogenannte echte Leben offline ist ja längst ein Leben, das durch und durch von den sozialen Erwartungen und von den Effekten in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meinem Betrieb durch und durch geprägt ist. Und das kann man jetzt in elektronischen Medien gleichsam hautnah spüren und, wenn man will, sogar protokollieren.
Das heißt, die machen eigentlich oder passiert nichts anderes, als man eh schon gewohnt ist. Trotzdem werden sie gerne zitiert mit einer Überforderung sozialer Natur, wenn es um solche Medien geht. Worin besteht die?
Ja, wenn man so will, kann man sich jetzt dabei zugucken, wie man Effekte erzielt, die man früher nur unbewusst erzielt hat und die, weil sie früher sich so für ja, so unglaublich viel Zeit erforderten und so viel, so in so großem Ausmaß sie zur Gewohnheit wurden, dann auch nicht mehr bemerkt wurden. Ja, je kürzer getaktet die elektronischen Medien uns erlauben, hin und her zu switchen und selbst zu präsentieren, anderen bei ihrem Leben zuzuschauen, je kürzer getaktet das ist, desto mehr wird unser Bewusstsein gezwungen in diese, wie soll ich das nennen, in die Wahrnehmung dessen, was uns da passiert, einzusteigen. Und man merkt schlicht und ergreifend nur das genauer, was man früher aus so einer unbewussten, ja, man kann auch sagen, sozialen Intelligenz heraus bedient hat, ohne es groß zu merken.
Ich werde mal ganz kurz, aber auch nur ganz kurz theoretisch, Sie haben mal geschrieben, dass jeder Medienwandel auch immer mit einer neuen Ebene der Zwangskultivierung einhergeht. Und daher gibt es auch immer einen Kulturkampf und Kulturkritik, wenn ein Medienwandel kommt. Und Ihre These lautete, dass eine Gesellschaft sich nur auf Formen der Kommunikation einlässt, die sie auch ablehnen kann. Heißt es, wir sind jetzt wieder in so einer Phase der Zwangskultivierung? Und wenn ja, kann man sich der denn überhaupt entziehen?
Also ich hoffe mal, dass ich das Wort Zwangskultivierung nicht wirklich verwendet habe. Das müsste ich sonst korrigieren. Na, ich glaube, diese Katastrophe, von der die Medientheoretiker sprechen, die Katastrophe begann tatsächlich, Sie mögen mir das verzeihen, bereits um 1900 mit der Einführung der Elektrizität. Und was wir danach mit dem Computer und mit dem Internet und dann mit Facebook und dann mit Meerkat und so weiter erleben, ist eigentlich immer beides. Eine Zähmung der elektronischen Effekt, die wir jetzt weltweit auslösen können. Marshall McLuhan sprach von der Instantaneität, also der Sofortigkeit der Effekte elektronischer Medien, die wir vorher im 18., 17., 16. Jahrhundert absolut nicht gewohnt waren. Diese Zähmung ist gleichzeitig eine Steigerung der Effekte. Und das ist für den Soziologen so interessant, dass wir einerseits lernen, wie gehen wir mit diesen elektronischen Medien um, und andererseits von einer neuen Erfindung zur nächsten immer wieder in diese Überforderung des Fertigwerdens mit im Grunde genommen unkontrollierbaren Effekten hineingetrieben werden. Und diese Ambivalenz, ja, es fasziniert uns, es erschreckt uns, wir füttern es und wir halten uns raus aus den Effekten, die ist eigentlich das Medium der Ablehnung, in der diese elektronischen Medien allmählich Eingang finden in unser Leben. Und diese Geschichte ist natürlich noch lange nicht zu Ende.
Und das ist natürlich die spannende Frage, was wird uns denn da am Ende erwarten? Also davon ausgehen, dass der Computer das Medium einer neuen Gesellschaft sein könnte, die wir vielleicht noch gar nicht sind. Wie wird diese Gesellschaft aussehen? Gibt es dann ein Ende der Entwicklung mit einem Ergebnis?
Also nach Prognosen dürfen Sie einen Soziologen nicht fragen, ne? Da schalten Sie das Wort aus, da klinken die sich weg sozusagen oder klicken sich weg. Aber was man sehen kann, ist, dass im Moment die moderne Gesellschaft, die sogenannte Buchdruckgesellschaft, mit ihrer Zwangskultur, jetzt übernehme ich mal Ihr Wort, nämlich einer Kultur, die auf Dynamik letztlich rationaler Art, eine rationale Wirtschaft, eine rationale Politik, sogar rationale Familienbeziehungen, nämlich Kinderaufzuchtbeziehungen, dass diese Vernunftkultur der Moderne in diesen Netzwerken es extrem schwer hat. Man kann nicht wirklich sagen, dass irgendetwas von dem, was da passiert, vernünftig ist. Es interessiert auch keinen, ob das vernünftig ist, sondern wir haben es mit einer neuen Kultur, die eher etwas mit spielerischen, mit experimentellen, mit ausprobierenden Gesten zu tun hat, die auch davon lebt, dass man sich dauernd einschalten und auch dauernd wieder rausschalten kann, zu tun. Und wir haben es nicht mehr mit diesen modernen Großsystemen Politik und Wirtschaft und Kunst und Erziehung zu tun, sondern mit einer viel kleiner und viel zeitnah gearbeiteten Netzwerkstruktur. Ja, die Frage für jeden von uns, die wir dauernd beantworten müssen, ist, mit wem bist du aktuell vernetzt und mit wem würdest du eventuell lieber vernetzt sein, als mit dem du aktuell tatsächlich vernetzt bist. Das ist eine neue Frage eines neuen Typs.
Ich möchte noch ganz kurz eine Frage zu Raum und Zeit stellen. Sie haben schon gesagt, dass wir jetzt durch diese elektronische Beobachtung wird uns bewusst, dass wir eigentlich schon immer beobachtet werden durch unsere Mitmenschen. Ja. Was aber jetzt noch anders ist, dass diese Live-Medien uns ja immer an andere Orte sozusagen transportieren. Wir sind körperlich da, aber im Kopf sind wir immer ganz woanders, sitzen alle am Tisch und gucken in die Smartphones oder sonst wohin. Wie verändert das unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit?
Auch erstmal gar nicht, würde ich sagen. Es wird nur interessanter, die jeweiligen räumlichen und zeitlichen Effekte genauer zu überprüfen als bisher. Ich meine, die Menschheit ist es seit Jahrtausenden von Jahren gewohnt, dass man nachts oder auch tagsüber träumt und sich in Welten imaginärer Ferne hineindenkt, die immer schon davon gelebt haben, dass man sie im Moment nicht greifen kann. Wenn man so will, werden wir nur in eine neue Stufe hineingetragen, gezwungen, hineingetrieben. Fiktion und Realität, was ist tatsächlich da, was ist nicht da, was wird mir hier von wem vorgespielt, was möchte ich selber gerne vorspielen, sozusagen diese Effekte laufend neu zu überprüfen. Ich kann offen gestanden eine wirklich neue Dimension nicht erkennen, nur wiederum, genau wie Ihre Frage gestellt ist, eine wesentlich höhere Fähigkeit zu beobachten, was uns zwischen verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Interfaces zwischen Realität und Fiktion tatsächlich begegnen kann.
Und das ist also das, was übrig bleibt, ein Fiebertraum des Video-Livestreams in neuen digitalen Medien. Vielen Dank, Dirk Becker, Soziologe und Kulturtheoretiker an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Wiederhören.